Wir kommen zur Predigt und ich lese aus der Apostelgeschichte Kapitel 6 die ersten 7 Verse. Die haben es in sich. Und die Predigt habe ich überschrieben mit Widerstände. Und so lautet der Text. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da beriefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und Dienst des Wortes bleiben. Das Wort gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, sowie Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten ihnen die Hände auf. Das Wort Gottes aber breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Ich bete. Lieber Vater, ein Wort in unser Herz und unser Herz für dein Wort. Darum bitte ich dich. Amen. Liebe Gemeinde, als ich mit einem Evangelisten durch Georgia, also dem Süden der USA, fuhr, da musste er tanken und wir kamen zu einer Tankstelle und da hat er getankt und die war gut organisiert und das sagte Paddy auch dem Besitzer der Tankstelle. Das ist gut organisiert, sagt er. Sehr gut. Und dann fragt er, haben Sie Ihr Leben auch bezüglich Gott so gut organisiert? Ja, er war frech und das ging aber gut aus, denn der Mann sagte, ja, ich gehöre zu der und der Kirche. Und er nannte den Namen der Kirche. Und Paddy, der Evangelist, sagte, Gott sei Dank, also praise the Lord. In Apostelgeschichte 4 ist die große Gemeinde in Jerusalem ein Herz und eine Seele, mit ihrem Herrn und mit ihren Geschwistern. In Apostelgeschichte 5 wird diese Einheit durch Lügen gefährdet, aber Gott richtet die Heuchler, die Geschwister und Gott an Lügen. Hier in Apostelgeschichte 6 werden bei der Hilfe Witwen übersehen und ein Murren entsteht. Murren ist normalerweise nicht gut. Hintergrund ist folgender. Die Gemeinde in Jerusalem besteht inzwischen aus über 10.000 Leuten und es gibt da 3 verschiedene Gruppen. Das sind einmal die einheimischen Juden, dann gibt es die Juden, die nach Jerusalem gezogen sind und hier leben. Und dann gibt es noch die Heiden, die zum Judentum übergetreten sind und jetzt zum Glauben an den Herrn Jesus Christus, also an den Messias gekommen sind. Diese 3 Gruppen bilden die Gemeinde. Und es wird gemurrt wegen den Witwen, die übersehen wurden. Ja, das wird gemurrt. Nicht so schön, aber das ist so. Es gleicht an für sich der erlösten Gemeinde Israel in Exodus 18. Da ist Mose völlig überlastet, weil all die Probleme, die werden bei ihm abgeladen. Alle kommen zu ihm und sagen ihm ihre Probleme. Das ist bei einem Millionenvolk dann doch etwas viel. Da organisierte etwas, und zwar auf den Rat seines Schwiegervaters Jethro. Und setzt 70 Älteste ein und die übernehmen Probleme und Sachen für ihn. Nur die schweren Fälle, die kommen dann zu ihm. Das ist dein Vorbild für die Gemeinde hier in Jerusalem, diese Organisation. Und sie hat natürlich noch ein Vorbild. Sie sind Leib Christi. Und jeder Leib, das heißt jeder Körper, jeder menschliche Körper ist an für sich sehr, sehr gut organisiert. Wir merken nur, dass es nicht mehr so rund läuft, wenn irgendein Auge oder ein Finger oder eine Hand oder der Magen wehtun und nicht mehr ihre Rolle ausfüllen. Das merken wir dann. Da muss irgendetwas geschehen, wenn es schwieriger ist. Hier bei diesem Murren muss auch etwas geschehen. Es ist ein gutes Murren. Denn es gibt auch andere Menschen, die murren und verlassen dann die Gemeinde, ja, weil ihnen Predigt oder Geschwister oder Gebote oder Kirchenordnung nicht gefallen. Sie gehen einfach. Zu ihnen, also zu solch einem Murren, das die Gemeinde verlässt, sagt Klagelieder 3, 39, wie murren denn die Leute im Leben so? Ein jeder murre über seine eigene Sünde. Hier das Murren ist keine Sünde, sondern berechtigt und die Apostel reagieren darauf. Gut, böse Zungen könnten ihnen natürlich vorwerfen, dass sie sich drücken, wenn sie sagen, dass sie für ihre eigentliche Berufung, nämlich das Gebet und die Verkündigung des Wortes, da dabei bleiben wollen, das weiter pflegen wollen und nicht da bei den Tischen dienen, also nicht Tischlein deck dich machen und auch nicht Essen auf Rädern spendieren. Ja, könnte man sagen. Natürlich, die Apostel sind sehr engagiert und sie wollen helfen und sie sollen helfen. Natürlich, das sollen sie. Aber hier geht es einfach nicht mehr. Sie sollen bei ihrer eigentlichen Berufung bleiben. Des Herrn Sprachrohr zu den Menschen und der Menschen Sprachrohr zu Gott sein. Jedenfalls schreibt das Matthew Henry so. Und sie organisieren. Sie sagen, wählt aus der Gemeinde 7 Diakone mit einem guten Ruf und voller Glauben. Und wir ordinieren sie dann. Wir setzen sie dann ein, legen ihnen die Hände auf. Dazu ist jetzt Folgendes zu sagen. Ein Diakon war in der damaligen Gesellschaft ein Sklave. Aber nicht ein Sklave, der niedrige Dienste verrichtet hat, wie Füße putzen den anderen oder Toilette putzen. Nein, ein Diakon, der war höher im Haus, vielleicht auch der Hausverwalter und am Tisch dienen. Ja, das gehörte auch zu seiner Aufgabe. Und sein Herr musste ihm deswegen auch vertrauen. Gut. Was die hier einstimmig tun in der Gemeinde, um Unrecht zu beheben, das tun sie, sodass die Gemeinde wieder gedeiht und das wird im Neuen Testament zu einem Amt. Es gibt zwei Ämter in neutestamentlichen Gemeinden, das ist der Presbyter und die Diakone, wobei beim Presbyter, da wird auch noch unterschieden bei denen, die für Gottes Wort zuständig sind. Die sollen laut 1. Timotheus 5, 17 besonderer Ehre gewürdigt werden. Aber im Grunde wird eine Gemeinde von den Presbytern geleitet. Und ich bin auch nur ein Presbyter, halt ordiniert auch zur Verkündigung als Pfarrer. Und dann eben noch die Diakone. Und was die Gemeinde hier jetzt in Apostelgeschichte 6 tut, das tun dann alle Gemeinden im Neuen Testament. Also Paulus gründet viele Gemeinden und dann setzt er auch Älteste ein, ordiniert sie. Die Ältesten werden aber von der Gemeinde gewählt oder vorgeschlagen. Er ordiniert sie nur. Und die Ältesten und die Gemeinde, die wählen dann auch die Diakone. So hat sich die neutestamentliche Kirche organisiert nach Gottes Wort und nach Gottes Ordnung. Und so haben wir das auch. Später haben in den Jahrhunderten manche Kirchen das geändert und setzten von oben her Pfarrer in Gemeinden ein, die damit einverstanden waren oder die das wollten oder nicht. Sie haben sie eingesetzt, von oben her. Was hier aber in Apostelgeschichte 6 passiert, das geschieht in Gottes Namen, aus der Gemeinde heraus und zum Wohl der Gemeinde. Das Mund bezüglich der griechischen Witwen, die übersehen wurden, hört damit auf. Und nebenbei, diese 7 Diakone tragen alle griechische Namen. Sie sind wohl denn doch entweder vom Ausland hergezogen oder einer ist ein Heide, der zum Glauben kam. Was noch besonders ist an diesem Diakon, Pfarrer Vetterli hat darauf hingewiesen, als wir auf unserer Synode darüber berieten, ob wir auch weibliche Diakone einsetzen sollen. Er sagte, in der damaligen Gesellschaft konnte ein Mann nicht in das Haus einer Frau gehen. Auch eine Frau konnte nicht in das Haus eines Mannes gehen, ohne in Verruf zu fallen. Ja, da hätten sie an für sich jetzt durchaus für diese Witwen Frauen berufen sollen, haben sie aber nicht getan. Sie haben Männer berufen und die konnten dann zu diesen Frauen nur in Begleitung der eigenen Frau gehen, sonst ging es nicht. Tja, warum haben sie das getan? Wahrscheinlich auf Gottes Rat hin. So, Apostel, Älteste und Diakone hüteten sich damals, alleine Frauen zu besuchen. Und es ist bis ins 20. Jahrhundert oder Mitte 20. Jahrhundert auch von unserer Gesellschaft nicht gerne gesehen worden oder man ist in Verruf geraten, wenn man das gemacht hätte. Ist so. Das berechtigte Murren wird in Gottes Namen in Liebe und mit Organisation behoben. Und die Gemeinde wächst wieder nach innen und nach außen und die Frage ist, wie wächst sie wieder? Ja, durch die Apostel, aber auch durch die Diakone, wie die nächsten Kapitel zeigen werden. Und natürlich durch die Gemeindemitglieder, die ihren Verwandten und Bekannten von ihrem Glauben erzählt haben, die den Herrn Jesus Christus bezeugt haben. Das Murren hier wird den Wohlgefallen aufgelöst. Und viele Priester kommen zum Glauben, steht da geschrieben. Das heißt, sie glauben, dass Jesus der Christus, der Messias ist. Das bringt ihnen Probleme. Denn sie können im Tempel keine Tieropfer mehr darbringen, was sie als Priester bis dahin tun mussten. Und die Tieropfer, die haben wie alles im Tempel auf den kommenden Christus hingewiesen. Wenn ihr auf dem Bild seht, da beim Kreuz, das erste war der Brandopferaltar, der Holocaustaltar. Da wurden die Tiere geopfert. Und alles da, alles im Tempel hat auf den Herrn Jesus Christus hingewiesen. Er hat ja als Lamm Gottes sein Leben hingegeben. Die erste Sache, die Tieropfer, die konnten sie nicht mehr tun, denn der Jesus war ja gekommen. Das andere, wie die Reinigung, ja, die konnten sie tun, also sich reinigen, wie wir das auch tun. Dann der Altar mit dem Räucheropferaltar, also das mit dem Gebet. Ja, das sollten sie auch tun. Das könnten sie auch in der Gemeinde tun. Und das mit dem Leuchter, der da drin stand, dem siebenarmigen, ja, das ist dann für sich ein Bild für die Gemeinde. Ja, das können sie auch tun. Sie können ein Licht sein. Und ihr seht im Tempel, da waren auch diese Schaubrote. Oh ja, sie können den anderen helfen, sie können sie versorgen. Und dann ganz hinten steht das Allerheiligste mit dem Gnadenthron und der Bundeslade mit den 10 Geboten. Ja, natürlich, sie sind im Bund der Gnade und die 10 Gebote sind Weisung für sie. Das können sie tun. Aber bei den Schlachtopfern, da haben sie ein Problem. Aber ja, sie können das in der Gemeinde weiter tun, bis auf das Schlachtopfer. Das ist der Herr Jesus Christus und an den können sie glauben. Und was sie an priesterlichem Dienst weiter tun können, das sagt Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 9. Da schreibt er, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Zum alttestamentlichen und neutestamentlichen Priestertum und zum allgemeinen Priestertum auch heute gilt Gottes Wort tun, bezeugen, Gott ehren, für Menschen beten und helfen, wo es nötig ist und geht. Apostelgeschichte 6, da geschieht's. Sein Name wird geheiligt, sein Reich kommt, sein Wille geschieht. Und das führt zum nächsten Murren. Ich lese aus den Versen 8 bis 15. Stephanus voll Glauben und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Aber etliche aus der sogenannten Synagoge der Libertiner, Kyrenäer, Alexandriner und derer von Zilizien und Asia standen auf und stritten mit Stephanus. Sie konnten aber der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. Da stifteten sie Männer an und die sagten, wir haben ihn Lästerungen reden hören gegen Mose und Gott. Sie wickelten das Volk, die Ältesten und Schriftgelehrten auf, überfielen ihn, rissen ihn fort und führten ihn vor den Hohen Rat. Da stellten falsche Zeugen, die sagten, der Mensch hört nicht auf, Lästerworte zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, Jesus, der Nazarener, wird diese Stätte zerstören und die Bräuche ändern, die uns Mose überliefert hat. Als alle, die im Hohen Rat saßen, ihn anblickten, sahen sie sein Gesicht wie das Angesicht eines Engels. Stephanus. Sein griechischer Name bedeutet Corona. Im Lateinischen heißt das halt wieder Corona. Er bezeugt seinen Glauben an den Herrn Jesus Christus. Er tut das in 5 Synagogen, die wie er selbst nicht zu den Einheimischen gehört. Er war nicht jerusalemstämmig und diese Leute kamen auch von außerhalb. In Jerusalem hatte damals eine Bevölkerung von 40.000, 50.000 Leuten und es gab 400 Synagogen in ihnen. Das ist eine Kirchendichte über die Maßen. Ja, also Synagoge ist ja gut, ist ein griechisches Wort, kommt vom Zusammenführen und an für sich sollte Gott oder sein Wort zusammenführen. Ja, das haben sie dann auch mehr oder weniger getan, allerdings wo wurden sie nicht immer von Gottes Wort zusammengeführt und nicht von ihm zusammengeführt, sondern wie es halt auch so üblich war, man ging in die Kirche, um jemanden zu treffen, um vielleicht Geschäfte zu machen oder Verabredungen zu treffen und danach ins Gasthaus zu gehen. Das ist bei uns auch so üblich gewesen. Naja, also die machen Verabredungen. Sie hören, was der Stephanus sagt und sie bringen Zeugen auf, die sie verabreden, dass die etwas Falsches gegen ihn sagen. Ja, ein Teil davon, was sie da vorbringen, das ist denn schon wahr. Da ist ein Kernchen Wahrheit dabei. Nur sie machen daraus ein Mantel und verdrehen das und bringen ihn sozusagen in Falschaussagen. Also sie sagen etwas Falsches über ihn. Genauso wie sie es beim Herrn Jesus auch gemacht haben. Ja, sie murren gegen Stephanus und bleiben nicht dabei. Sie überfallen ihn, fesseln ihn, schleppen ihn vor den Hohen Rat. Der Hohe Rat lässt ihn schlagen, das heißt 39 Schläge mit dem Stock. Und dann schauen sie ihn an, als diese falschen Zeugen das eben gesagt haben. Und sie schauen ihn an und er schaut ihnen entgegen und sein Gesicht ist das Gesicht eines Engels. Und hiermit endet das Kapitel. Wir werden in der nächsten Predigt dann hören, warum der zweite Weihnachtstag Stephanitag heißt. Ich komme zum Schluss und das ist es, was wir heute lernen sollen und was uns zu Herzen gehen soll. Erstens, manche Jünger des Herrn murren zurecht. Und da muss man etwas tun. Wenn es Jünger, das heißt so viel wie Schüler oder Lehrlinge. Und hier werden sie zum ersten Mal so genannt. Was Sie und wir alle lernen, ist, dass die Gemeinde Jesu Leib ist und nach Gottes Wort organisiert ist und organisiert werden soll. Wie es ein gesunder Körper eben auch ist, bei dem alle einzelnen Glieder vom Haupt aus gesteuert werden. Wir sind seine Mitglieder und wir müssen durch unser Haupt, den Herrn Jesus Christus, lernen, mit seinen, das ist unseren Gliedern, gut ihm entsprechend verbunden sein und das tut uns allen gut. Das zweite, was wir lernen, ist, dass Jesu Gemeinde ist nach Gottes Ordnung eben organisiert und jede Gemeinde hat an für sich Probleme und zwar von innen und von außen. Innen, da sind wir selbst zuständig für die Probleme. Ich habe auch Probleme in mir drin. Das ist die Sünde, die immer noch in mir wohnt und in der ich zum Teil auch verhaftet bin. Und das ist bei jedem einzelnen Menschen so. Also wir haben Probleme von uns selbst und dann haben wir noch Probleme in Bezug auf andere Menschen, auch wenn wir sehr mit ihnen verbunden sind. Ja, das ist so. Und da müssen wir nach Gottes Wort organisiert werden. Er muss uns diese Probleme lösen, das heißt bei uns selbst und anderen. Und dann natürlich gibt es auch Probleme von außen. Von außen rein, da drängen sie. Und Corona zum Beispiel ist jetzt auch ein solches Problem. Tja. Das dritte und letzte, die Urgemeinde in Jerusalem ist ein Vorbild für uns. Sie ist trotz aller Probleme innerhalb und außerhalb bestrebt, sich um den Herrn zu formieren oder sich nach seinem Wort zu reformieren, zurückzuformieren um sein Wort. Und das ist dringend nötig. Und das tut allen gut. Die Gemeinde bezeugt den Herrn Jesus Christus innerhalb und nach außen. Und er segnet das dann auch. Amen.